Bevor ich beginne zu predigen, liebe Grüße von meiner Frau. Ihr habt sie schon, falls euch das aufgefallen ist, einige Wochen nicht gesehen. Und es ist nicht so, dass sie vom Glauben abgefallen ist. Macht euch keine Sorgen. Bei uns ist gerade irgendwie, entweder die Kinder sind krank mit Fieber und allem drum und dran oder wir alle vier. Lea, meine Kleinste, und die ist die Einzige, die sich tapfer hält. Insofern, sie wäre gerne dabei. Sie ist schon echt traurig, dass sie schon seit Wochen nicht da war. Betet gerne für uns, das ist nicht so einfach. Und ich bin immer der Glückliche, der immer sonntags kommen darf, weil ich meistens auch irgendeinen Dienst habe. Mir geht es auch nicht so gut, deswegen vergebt. Ich werde nach dem Gottesdienst relativ schnell abhauen, werde mit euch nicht kuscheln. Also in diesem Sinne, das ist das, was uns bewegt. Ihr dürft da gerne für mich beten. Und ihr dürft auch gerne an meine Schwester denken, der eine oder andere kennt sie. Sie lebt in Palästina, also in Bethlehem, Bejala. Und darf im Moment zuschauen, wie Jerusalem bombardiert wird. Da dürft ihr gerne auch für sie beten. Für sie ist es auch keine so einfache Zeit. Sie lebt und arbeitet dort in einer christlichen Schule. Da dürft ihr gerne an uns auch als Familie denken. So viel dazu. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr mit Dingen belastet, dass ihr nicht mehr hören könnt. Und deswegen meine Frage an euch. Wie würdet ihr eure Geschichte erzählen? Wie würdet ihr etwas erzählen, wenn ihr etwas Gutes erlebt habt? Oder wie würdet ihr auch vielleicht beginnen, wenn ihr keine so gute Zeit hattet? Meistens beginne ich bei mir. Also ich beginne damit, wie schlecht es mir geht. Ich beginne oft damit, wie ich ja eigentlich nichts dafür kann. Armes Peterlein. So sind wir Menschen ganz oft. Also es fällt uns sehr schwer, von uns wegzudenken, und wir sind ganz schnell bei uns. Also fangen wirklich bei uns an. Und das Wunderbare in dem Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, die fangen nicht bei sich an. Und das ist wirklich herrlich und das ist ein gutes Beispiel und ein gutes Vorbild. Und da ist die Bibel uns wirklich eine wirklich große Hilfe, das zu tun. Wir sind immer noch in der Reihe des Nehemias unterwegs. Und es ist schon eine Weile her. Und falls ihr euch erinnert, wir hatten letztes Mal das Kapitel 8. Und ich habe euch ein bisschen erzählt, dass Kapitel 8, 9 und 10 ein zusammenhängender Abschnitt sind, wo es darum geht, dass das äußere Werk, die Mauer, nun so gesehen vollendet sind. Und jetzt beginnt die innere Arbeit, die Veränderung des Menschen. Gott arbeitet an den Herzen der Menschen, und in Kapitel 8 erleben wir, wie sie hungrig nach dem Wort Gottes sind. Sie lesen oder lassen sich's vorlesen, sie stehen da stundenlang rum wirklich und wollen das Wort hören, und als sie es hören, werden sie traurig und betrübt, und daraufhin sagen aber die Anführer: Seid nicht traurig, denn jetzt gerade ist eine Zeit der Freude. Es ist nämlich das Fest Passa, also das Fest, wie Gott euch gerettet hat. Also feiert, seid fröhlich und habt Gemeinschaft. Kapitel 9 greift die Traurigkeit aber wieder auf. Also sie bleiben dort trotzdem nicht still. Bei all dem Festen, bei all der Freude bleibt diese Erkenntnis, die sie in Kapitel 8 haben, nicht außen vor, sondern hier geht es nun weiter, und hier beginnt tatsächlich das, was in ihren Herzen auch schon Frucht getragen hat, nämlich Buße, Traurigkeit. Und ich werde euch nicht das ganze Kapitel lesen, weil sonst schaffe ich es nicht mehr zu predigen, bis wir Schluss haben. Aber ich werde euch in Ausschnitten einiges vorlesen, und es beginnt so, dass es dort heißt: Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen, das sind ein paar Tage nach den Festen, unter Fasten in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab, und sie trafen hin und bekannten ihre Sünden, die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz, und man las im Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, während eines Viertel des Tages. 3 Stunden lang wurde ihnen vorgelesen. Und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott, während eines anderen Viertel des Tages. Und 3 Stunden lang tun sie Buße und bekennen ihre Schuld. Ich überspringe den vierten Vers und im fünften heißt es, und die Leviten, Jeschua, Kadmiel, Bani, Hasbania, Serbai, Hodja, Sebania und Pechaja sprachen, seht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und man lobe den Herrn deiner Herrlichkeit, der über all Danksagung und alles Lob erhaben ist. Und wenn du dann weiterliest, dann beginnt der Schreiber hier die Geschichte nicht Israels nur, sondern eigentlich der Menschheit zu beginnen. Und er beginnt erstaunlicherweise nicht bei sich, nicht bei dem Volk, sondern bei Gott. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel samt ihren ganzen Herr, die Erde und alles, was aus ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du hältst alles am Leben und das Herr des Himmels betet dich an. Und erst dann beginnt er nach und nach die Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte, lest euch sie mal durch, das ist einfach nicht einfach nur Historie, sondern sie ist sehr, sehr wichtig für das, was sie hier tun, für die Buße. Sie reflektieren letztendlich das, was Gott ist, wer Gott ist und wer sie sind. So, ich mach das mal an. Der Rahmen ist also, sie haben eine Bußversammlung. Falls du nicht weißt, was Buße bedeutet, das Wort Buße bedeutet letztendlich entweder umkehren, umdenken. Es bedeutet letztendlich Veränderung. Und die Veränderung, die hier ist, die ist gravierend. Zum Beispiel heißt es hier so in einem Nebensatz, und der Same Israels sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab. Buße bedeutet im Wortsinn letztendlich, sich von allem zu lösen, was zwischen dir und Gott steht. Sich von allem abzuwenden, was dich von Gott wegführen könnte, und sich Gott zuzuwenden und auf ihn zu hören und das zu tun, was er sagt, seinen Willen zu folgen und nicht deinem. Das ist Buße. Also wenn du das Wort nochmal hörst, dann weißt du, was das bedeutet. Und die Buße hier, das ist wunderbar, sie ist ein Produkt aus dem Wort Gottes. Also es ist etwas, was in ihnen erzeugt wird. Das heißt, Gottes Wort, das sie lesen, hier 3 Stunden lang, vorher den ganzen Tag, macht etwas mit ihnen. Sie deckt nämlich auf, was bei ihnen alles nicht in Ordnung ist. Habt ihr schon mal erlebt, wenn ihr mit Menschen sprecht, dann sagen sie, eigentlich bin ich ganz okay. Ja, ich habe niemanden umgebracht. Ich versuche, so gut wie nie zu lügen. Ich bin ehrlich. Ja, ich arbeite gut. Ich betrüge niemanden. Ich bin ein guter Mensch. Aber wenn wir das Wort Gottes lesen, dann werden wir feststellen, dass unser Maßstab ganz, ganz, ganz niedrig angesetzt ist. Gottes Maßstab ist viel höher und dann werden wir erkennen, dass wir gar nicht so gut sind, wie wir denken. Und das erkennen sie hier. Und aus dieser Erkenntnis heraus folgt dieses Bekenntnis, folgt diese Buße und folgt letztendlich die Veränderung. Also alles, was wir danach lesen, das ist die Folge des Lesens des Wortes Gottes, und das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Es verändert letztendlich die Herzen. Das heißt, sie hören, sie erkennen und bekennen und dann beten sie. In Bußgebeten, in Anbetungsgebeten, in Dankgebeten. Das heißt, Buße, Veränderung, Umkehr ist keine Stimmung, also ist nicht ein Gefühl, sondern es ist aus dem Wort Gottes geboren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht denkst du, ja, ist doch klar, aber das ist ganz, ganz wichtig für uns, denn ganz oft ist unsere Veränderung, von der du dann merkst, oh, sie hat nicht so lange getragen, ein Gefühl. Das müsste doch besser sein. Schlechtes Gewissen. Vorhin hat Lara von Mamas gesprochen. Ja. Wie oft haben wir als Eltern ein schlechtes Gewissen? Ach, schon wieder nicht so gehandelt, wie ich es hätte tun sollen. Aber dieses schlechte Gewissen führt nicht dazu, dass du dich veränderst. Am nächsten Tag handelst du genauso. Schlechtes Gewissen nützt in erster Linie nichts, wenn dieses schlechte Gewissen nicht dazu führt, dass du sagst, ja, aber wie kann ich denn jetzt Veränderung erleben? Und da musst du in das Wort Gottes schauen und dich von Gott verändern lassen. Also das ist das, was hier geschieht. Eine echte Buße hat Früchte der Buße. Johannes sagt ja, Johannes der Täufer sagt ja genau das. Er sagt, wenn ihr Buße getan habt, also wenn ihr euch verändert habt, dann lasst auch diese Früchte sehen, die Früchte der Veränderung. Und die sind tragfähig. Also das ist so gesehen der Rahmen des Kapitels hier. Und ganz wichtig für uns, auch wenn wir das alle bestimmt schon oft gesagt haben und vielleicht auch glauben, wer sich dem Wort Gottes aussetzt, wird Veränderung erleben. Und das ist ein banaler Satz, der eine tiefe, tiefe Wahrheit trägt, und das schauen wir uns ein Stück weit an. Und dieser banale Satz, wenn er zu unserem Leben wird, dann werden wir tatsächlich auch diesen Satz bejahen und nicht nur absnicken und sagen, ja, theoretisch ist das wahr. Und nun kommen wir zur eigentlichen Predigt, und dass die Überschrift der Predigt ist, Gott ist gerecht und dennoch gnädig. Herzen erneuern, das ist die Überschrift von den drei Kapiteln 8, 9 und 10. Also Gott ist gerecht und dennoch gnädig. Und für uns Christen, besonders für die christlich aufgewachsen ist, ist dieser Satz nichts Besonderes. Aber der Text wird uns zeigen, wie ungewöhnlich das eigentlich ist und wie uns das absolut nicht mehr bewusst ist. Deswegen freue ich mich über dieses Kapitel. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen, ist, deine Geschichte beginnt auch bei Gott, so wie Israels Geschichte. Diese Bekenntnis, die hier getan wird, du bist Herr allein, das ist etwas, was wir alle brauchen und alle tun müssen. Und zwar nicht mit unseren Lippen, sondern auch mit unserem Handeln. Also das ist das Erste, was Buße letztendlich bewirkt und was auch zu Buße führt. Diese Erkenntnis und dieses Bekenntnis, wer darüber bestimmt, was in meinem Leben geschieht. Bin ich Herr allein oder ist er Herr allein? Und dann, wenn ihr das mal lest, dann wird hier die ganze Zeit davon gesprochen. Du Herr bist dies, du hast dies gemacht, du hast jenes gemacht, du hast Abraham erwählt, herausgerufen, du hast das Volk erhört und gerettet aus Ägypten, du hast sie durch die Wüste geführt und so weiter. Und Gott wird hier als Schöpfer, als Retter, als Befreier, als Versorger, als alles letztendlich dargestellt, und er ist derjenige, der alles in der Hand hält. Er ist derjenige, der die Ukraine in der Hand hält, der Israel in der Hand hält, der die ganze Welt in der Hand hält. Du bist das alles. Und dieses Bekenntnis ist sehr, sehr wichtig, denn wo kommen sie nochmal her? Es ist noch gar nicht so lange, da waren sie in Gefangenschaft, in Sklaverei. Und jetzt sind sie zurückgekommen, und es ist nicht so, dass ihr Land nun ihnen gehört. Kapitel 9 endet so, dass Nehemia sagt, wir sind zwar in unserem Land zurück, aber wir sind immer noch Knechte irgendwelcher Könige, irgendwelcher Fremden. Also es ist nicht so, dass alles wieder gut ist. Deswegen muss und brauchen sie tatsächlich Buße. Das heißt, Gott ist Subjekt der Geschichte. Er ist der Handelnde, er ist, der alles trägt, und deswegen beginnt die Geschichte immer bei Gott, auch bei mir und bei dir. Also nicht wir sind diejenigen, die unser Geschick in der Hand halten. Selbst wenn wir das manchmal meinen und das auch gerne tun, wir fällen unsere eigenen Entscheidungen, es ist Gott, der unser Leben führt und der uns trägt und der auch letztendlich sogar Gericht über uns übt und üben wird. Und die Beschreibung von Gott ist hier sehr, sehr herrlich eigentlich. Bund, ein Bund, den er mit Abraham schließt. Wenn du den mal liest, dann ist das eine Initiative, eine Handlung Gottes, die absolut nur aus Gnade geschieht. Abraham ist nicht besser als die anderen. Abraham muss dafür nichts tun und kann nichts tun. Gott ist es, der mit ihm einen Bund schafft und Nehemia sagt, dafür gebührt die Anbetung. Gott hat sich auch dir zugewendet, nicht weil du so toll bist oder weil du irgendwie was erreicht hast, irgendeine Errungenschaft, sondern aus Gnade hat er sich dir zugewandt und deswegen gebührt ihm die Anbetung, ihm allein. Es ist so herrlich, dass er hier sagt, das Gesetz ist eine Gabe. Wir übersetzen mal mit Gesetz und das klingt dann tatsächlich so, ja, wahrscheinlich sind die 10 Gebote, das Gesetz. Aber hier sind alle 5 Bücher Mose gemeint. Und übersetzt wäre es viel, viel besser, wenn man sagen würde, Weisung. Eine Weisung fürs Leben ist eine Gabe Gottes. Denn wenn sie nicht erkannt hätten, dass sie gesündigt haben, dann würden sie in ihrer Sünde bleiben und sie würden in ihrer Sünde sterben. Und sie wären in der Gefangenschaft geblieben. Diese Erkenntnis brauchen wir, um rauszukommen. Also wenn du im Dreck sitzt und dich im Dreck wohlfühlst, dann bleibst du da drin. Erst wenn du erkannt hast, dass du im Dreck sitzt und das was brauchst du dafür? Du brauchst etwas außerhalb von dir, das dir das aufzeigt. Und das ist Gott und sein Wort. Zeigt uns auf, wo wir stehen. Es ist eine Gabe Gottes. Und es ist tatsächlich manchmal so, wenn man das Wort Gottes liest, dann fühlt man sich verprügelt. Manchmal ist das so. Weil man erkennt, dass mein Leben mit dem Maßstab Gottes nicht übereinstimmt. Und man fühlt sich nicht gut dabei manchmal. Das ist nötig, damit wir sagen, okay, ich brauche Veränderung. Das hat das Wort Gottes bei ihnen ausgelöst. Kapitel 8, sie waren traurig. Jetzt hier, sie tun Buße. So, es ist eine Gabe und ein Geschenk, dieses Wort Gottes. Selbst wenn es uns manchmal wehtut. Und dann geht es weiter. Auch das Land, das er ihnen gegeben hat, ist nur ein Geschenk. Sie haben etwas bekommen, sie haben in einem Land gelebt, sie haben in Häusern gelebt, die sie nicht gebaut haben, sie haben von Feldern geerntet, wo sie nicht gesät haben. Und sie haben Kriege gewonnen, ohne wirklich die Fähigkeit dazu zu haben. Gott hat alles für sie getan, alles. Es gibt nichts, was sie sich selbst errungen haben. Und auch wenn ich manchmal denke, dass ich mir selbst Dinge errungen habe, tut mir leid. Eigentlich ist es nicht so. Gott ist derjenige, der meine Kämpfe kämpft. Gott ist derjenige, der mir alles gibt, der mich gemacht hat, der mir alles gegeben hat. Und das muss ich anerkennen. Dieses Geschenk muss ich sehen, weil sonst glaube ich nämlich, dass ich es bin. Aber das ist nicht wahr. Also die Geschichte beginnt nicht bei mir, sie beginnt bei Gott. Das heißt, das Volk bekennt, nicht ich bin derjenige, der in irgendeiner Form sich irgendwas hat erarbeiten können, sondern ich bin nur in Schuld und Gott ist der Gnädige. Sie beginnen bei Jahwe. Jahwe bedeutet letztendlich, ich bin der ich bin. Und falls du deine Bibel hast, immer wenn dieses Wort Herr, das dort steht, in Großbuchstaben steht, dann ist das Wort Jahwe damit gemeint. Und es ist nicht einfach irgendein Gott, sondern es ist der Gott Israels, der Gott des Bundes. Es ist, sagt uns das Neue Testament, Jesus Christus. Er ist Jahwe. Das heißt, hier wird immer davon gesprochen, nicht irgendein Gott, sondern du, Gott des Bundes, hast das getan. Das ist eine herrliche Wahrheit, die auch letztendlich uns gilt. Dieser Gott des Bundes hat auch mit uns einen Bund geschlossen. Deswegen feiern wir Abendmahl. Also was können wir daraus lernen? Wenn wir unser Leben betrachten, als würden wir letztendlich unser Geschick in Händen halten, dann können zwei Dinge geschehen. Entweder wir werden sehr, sehr stolz, weil wir alles so wunderbar gemacht haben, oder wir werden sehr, sehr bitter, weil das Leben nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Beides drückt eigentlich aus, was ich glaube, wer wirklich das Geschick in den Händen hält. Wer wirklich dafür verantwortlich ist, dass das Leben so ist, wie es ist. Aber wenn wir unser Leben von Gott her betrachten, dann werden wir bei den guten Dingen nicht stolz, sondern wir werden dankbar. Und bei den Dingen, wo wir merken, oh, das ist nicht gut gelaufen, wenden wir uns Gott zu und tun da, wo es nötig ist, Buße. Und da, wo es nötig ist, bitten wir um das Getragensein. Das ist ein wichtiger Aspekt, der hier deutlich wird. Das heißt, Gottes Wort zwingt uns zu fragen, wo bist du, Gott? Und das Schlimme ist, der Mensch fragt selbst nicht danach. Paulus sagt, niemand fragt nach Gott. Und erstaunlicherweise beantwortet das Alte Testament eine Frage, genau die Frage, die niemand gestellt hat. Wer ist dieser Gott? Und wo ist dieser Gott? Das heißt, dann darfst du dir die Frage dann stellen, wer hat dich denn getragen? Wer hat dich bewahrt? Und ganz, ganz wichtig, wer hat dich korrigiert? Wer hat dich wieder zurück auf den Weg geführt? Das alles tut Gott. Und das ist ein unabdingbare Und das ist, ohne das geht es nicht. Ohne dich dem Wort Gottes auszusetzen, darin zu leben, darin zu bleiben, und zwar nicht nur das zu lesen, was mir gefällt, und das andere an der Seite zu lassen. Nicht nur gelegentlich oder bei Bedarf, wenn es mir gerade schlecht geht, sondern sich wirklich dem Wort Gottes auszusetzen, das brauchen wir, um das alles zu erkennen. Und das brauchen wir auch, um getragen zu werden von Gott. Das bedeutet für dich, dass du eine persönliche Bibellese brauchst. Das ist nicht immer so einfach. Dann darfst du das zu zweit machen. Du darfst zur Bibelstunde kommen. Du darfst sonntags in den Gottesdienst kommen. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen können. Die Frage ist, ob wir das wollen. Also es ist eine Entscheidung, die ich fällen muss. Das nimmt mir Gott nicht ab. Aber wenn ich mich unter das Wort Gottes stelle, dann wird Gott es mich verändern. Jesus selbst sagt, das Wort reinigt euch. Das brauchen wir. Und wenn ihr Veränderungen haben wollt in eurem Leben, dann tut genau das, was Israel tut. Sie lasen oder ließen sich vorlesen, sie ständig wollten sie mehr und mehr hören, und es bewirkt tatsächlich Veränderungen in ihrem Leben. Ein zweiter Punkt ist, dein Versagen beendet Gottes Treue nicht. Das Volk Israel hat versagt, kläglich versagt, und dennoch ist Gott treu. Dieselbe Geschichte, die hier erzählt wird in den ersten Versen, wo es darum geht, was Gott alles getan hat, dieselbe Geschichte, die von Gottes Treue erzählt, von Gottes Handeln erzählt, erzählt auch von dem Versagen der Menschen, von dem Versagen des Volkes. Es ist dieselbe Geschichte, wie Gott sie in der Wüste führt, und in dieser Geschichte und in dieser Wüste bauen sie ihr Kalb. Es ist das Land, das sie geschenkt bekommen, wo sie dem Baal, also anderen Göttern, beginnen zu danken dafür und das Land wieder verlieren. Also meine Geschichte zeugt von Gottes Handeln, meine Geschichte zeugt auch von meinem Versagen. Beides gehört zusammen, denn Gott ist treu und ich alleine kann nicht bestehen. Das zeigt uns hier der Text. Und das Faszinierende ist genau das. Du aber bist ein Gott der Vergebung. Und für uns, die wir christlich aufgewachsen sind, ist das so selbstverständlich. Gott muss das ja quasi machen. Das gehört sich so. Und das ist für uns so zu einer, Wahrheit ist das falsche Wort eigentlich, zu so einer Banalität geworden, dass es für uns so nichtssagend eigentlich ist. Aber es ist so viel tiefer. Und erstaunlicherweise, in dem Satzbau oder in der Struktur dieses Textes, wenn du den auf Hebräisch liest, wird deutlich, dass selbst dort diese Wahrheit verankert ist. Immer wenn von den Handlungen von Israel die Rede ist, also von der Geschichte Israels, dann wird es in der Erzählform, es gibt eine bestimmte hebräische Erzählform, berichtet. Das heißt, es wird erzählt, was geschehen ist. Und jedes Mal, wenn dann von Gott die Rede ist, dann hört diese Erzählform auf, also wie so ein Bruch. Und dann kommt eine Wesensaussage. Faszinierend. Wirklich herrlich. Ihr habt dies und jenes gemacht. Ihr habt versagt. Ihr habt ein Kalb gebaut. Aber Gott ist treu und gerecht und er vergibt. Also das ist hier in diesem Text mit verankert. Unsere Geschichte, sie ist fortlaufend. Wir unterliegen der Veränderung. Gott ist immer derselbe. Also lest euch mal das hier durch. Im Deutschen wird das auch relativ klar, wenn man das sieht. Ihr habt dies und jenes gemacht, Gott ist. Ihr habt dies und jenes gemacht, Gott vergibt. Also Gott ist immer wesensgleich. Hier wird von seinem Wesen, wie er ist, gesprochen. Und was noch gravierender ist, ist, du hast sie nicht vernichtet. Auch das ist für uns ja selbstverständlich. Ja, ist ja sein Volk. Der muss es ja bewahren. Es wäre ja ungerecht, oder? Und wir sind schnell dabei, von Ungerechtigkeit zu sprechen. Aber wir verwechseln ganz oft etwas. Wisst ihr, was Gerechtigkeit bedeutet? Wer weiß, was Gerechtigkeit bedeutet? Einmal die Hand heben. Wer weiß, was Gerechtigkeit bedeutet? Traut euch mal. Jetzt würde ich euch gerne alle fragen. Gerechtigkeit bedeutet, zu bekommen, was ich verdient habe. Willst du bekommen, was du verdient hast? Ich nicht, auf keinen Fall. Ich weiß genau, was ich verdient habe und ich will das bitte, bitte nicht. Das ist ein Wunder, was hier beschrieben wird, was wir gar nicht sehen. Was eigentlich passieren müsste in dieser Geschichte, wie das Volk beschrieben wird, Gott hätte sie vernichten müssen. Das ist die logische Konsequenz. Gott hätte auch dich und mich vernichten müssen. Das ist die logische Konsequenz. Du hast sie nicht vernichtet. Das ist nicht Gerechtigkeit, wovon hier die Rede ist. Das ist Gnade. Und das verwechseln wir ganz oft. Gerechtigkeit ist, wir haben alle den Tod verdient. Gnade ist, Gott ist uns trotzdem gnädig. Das ist das, was Israel hier erlebt. Deswegen tun sie Buße. Sie haben das erkannt. Deswegen beten sie ihn an und sagen, dir gebührt alle Ehre, weil sie haben das erkannt. Und wenn wir das erkennen, dann werden auch wir bereit sein für Buße, wo es nötig ist. Dann werden wir auch bereit sein, ihn anzubeten. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Das heißt, diese logische Konsequenz wird hier durch sein Erbarmen durchbrochen. Und davon ist die Bibel voll. Und am Ende werde ich das nochmal sagen, aber falls du dich mal nur mit dem Alten Testament beschäftigen würdest und du würdest das Neue Testament nicht lesen, dann würdest du feststellen, das passiert die ganze Zeit. Aber warum? Die Spannung löst sich letztendlich nicht auf. Warum ist er ihnen gnädig? Warum kann er trotzdem ihnen vergeben, obwohl er gerecht ist? Denn ein gerechter Gott kann nicht einfach sagen, passt schon. Vergeben und vergessen, unter den Teppich gekehrt. Nein, ein gerechter Gott muss Gericht üben. Und dennoch ist er gnädig. Das heißt, nicht weil Gott Sünde einfach übersieht, sein Maßstab senkt, sondern weil er treu ist und barmherzig ist. Und vielleicht weißt du auch warum. Was lernen wir daraus? Bist du ein Wiederholungstäter? Ich bin es. Die Israeliten sind es auch. Hier wird beschrieben, nachdem ihre Geschichte erzählt wird, wenn du das mal so richtig schön kompakt zusammengefasst haben willst, lies mal das Richterbuch. Gott ist ihnen gnädig, schenkt ihnen alles. Sie vergessen ihn, tun ihr Ding. Gott schickt Gericht. Sie sagen, oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Gott ist ihnen wieder gnädig, gibt ihnen alles wieder zurück. Kaum haben sie es zurückbekommen, vergessen sie alles wieder. Und das Spiel geht von vorne aus. Und das ist die ganze Zeit so. Das ist der Mensch. Wir sind Wiederholungstäter. Und Gott ist uns dennoch gnädig. Das heißt, Gottes Geduld hier bei dem Volk und Gottes Geduld auch bei uns ist eine Einladung zur Umkehr, zur Buße, ist eine Einladung, zu ihm zu kommen und anzuerkennen, du bist Gott, du bist treu und gerecht und ich bin ein Sünder. Es ist kein Freibrief, also es ist nicht, passt schon, es ist nicht Maßstab senken, sondern eine Einladung. Für dich, der du Jesus noch nicht kennst und für jeden, der schon in Christus ist, ist es auch eine Einladung. Komm und bekenn deine Sünden und Gott ist treu und gerecht und er vergibt. Das heißt, ohne das Wort Gottes wirst du entweder die Wahrheit nicht haben, nicht kennen, ja, du wirst nicht erkennen, wo du Veränderung brauchst. Das Volk hätte nicht erkannt, wo sie gesündigt haben und sie wären in der Sünde geblieben. Oder du verlierst die Hoffnung. Ja, du weißt, dass du ein Sünder bist, jeder Mensch weiß das irgendwo, aber wenn du das Wort Gottes nicht liest, dann wirst du nämlich diese Hoffnung nicht lesen. Er vergibt. Er vernichtet trotzdem nicht. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes, um beides zu haben, denn wir brauchen letztendlich Wahrheit und Hoffnung. Und der letzte Punkt ist, Gottes Urteil bleibt bestehen. Also er sagt nicht, ist schon gut. Das Gericht ist da. Er hat das Volk, sein eigenes Volk gerichtet und er wird richten. Jesus selbst sagt, er wird als Richter wiederkommen. Und dann gibt es hier eine Zusage, du bist gerecht. Da sagt der Schreiber hier über Gott. Du bist gerecht. Und dieses Reden über Gott, du bist gerecht, ist sehr, sehr wichtig. Und wir Menschen, besonders Menschen, die Gott nicht kennen oder nicht kennenlernen wollen, sie tun genau das Gegenteil. Sie tun es oft mit anderen Worten. Sie sagen zum Beispiel sowas wie, ein Gott, der das zulässt, was jetzt gerade in diesen letzten Tagen geschehen ist, an so einen Gott kann ich nicht glauben. Das ist kein guter Gott für mich. Er ist nicht gerecht, sagen sie. Es ist ungerecht. Das, was ich alles in meinem Leben erleben musste, ertragen musste vielleicht sogar, ein guter Gott würde sowas nie zulassen. Das ist nicht gerecht. Das heißt, sie tun genau das Gegenteil von dem, was die Bibel uns sagt, was wir tun sollen. Wir müssen anerkennen, er ist gerecht, weil sonst wären wir alle schon längst tot. Denn wo Gerechtigkeit ist bei ihm, da ist auch Gnade. Aber beides, er ist beides. Er kann nicht nur gerecht sein oder nur gnädig. Also das müssen wir anerkennen. Und das Weitere ist, wenn er gerecht ist, was sind wir dann? Er sagt, hier heißt es, wir haben gottlos gehandelt. Oder in einer anderen Übersetzung, frevlerisch, böse gehandelt. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Zur Buße gehört immer, bekenne, dass du ein Sünder bist und bekenne, dass er gerecht ist. Ohne dieses Bekenntnis gibt es keine Vergebung der Sünden. Und das tun sie hier. Deswegen bekommen sie Vergebung und deswegen darfst du auch Vergebung bekommen. Und sie suchen hier keine Ausreden. Sie bekennen, unsere Väter haben gesündigt und wir sind auch nicht besser. Wir haben genauso gesündigt. Also es ist nicht, ja, das Leben war so schwer, das war doch nicht schön. Daniel, wir haben vorhin von Daniel gehört, er wird in die Gefangenschaft geführt wie der Rest des Volkes, aber er hat Gott nicht verlassen. Er ist gottesfürchtig und er muss trotzdem mit in Gefangenschaft. Und er hätte sagen können, ungerecht. Aber er erkennt an, Gott ist gerecht. Also es gibt keine Ausreden. Es gibt auch kein Ja schon, aber sie relativieren nicht, wie schlimm ihre Sünde ist. Da gibt es kein Ich bin besser, du bist schlechter. Wir sind alle Sünder vor Gott. Und es gibt auch keine Schuldverschiebung. Ja. Wir Menschen machen ganz oft so ganz schöne Sachen, wo wir dann sagen, der Teufel hat mich verführt. Ja, das ist der Teufel in uns. Der hat das gemacht. Aber die Bibel sagt, alles Böse kommt aus dem Herzen des Menschen. Das heißt, alles Gottlose, alles Frevlerische kommt aus uns. Und deswegen müssen wir bekennen, wir sind Sünder und er ist gerecht. Das heißt, Gottes Gerechtigkeit wird hier tatsächlich anerkannt. Und der Römerbrief bemängelt ja genau das, dass er sagt, die Menschen tun genau das nicht. Sie erkennen ihn nicht als Schöpfer an und sie erkennen nicht ihre Sünde an. Und die eigene Schuld muss bekannt werden. Und das tun sie hier. Das heißt, es ist letztendlich eine Zusammenfassung von dem, was er gesagt hat, ab Vers 32. Er sagt, wir sind schuld, du bist gerecht. Und daraus lernen wir letztendlich, wir, wenn wir in Konflikte geraten, innere Konflikte, echte Konflikte, dann verteidigen wir uns eher schnell. Wir sind schnell dabei, irgendwie zu suchen, wo die Schuld bei dem anderen, bei den Umständen ist und nicht bei uns. In Krisen klagen wir oft alle Mögliche an. Gott, die Welt, vergessen aber oft, dass manche Krisen, nicht alle, manche Krisen von den Entscheidungen, die wir gefällt haben, herbeigeführt wurden. Die Krise, die das Volk erlebt hat und erlebt hier, sind Entscheidungen von ihnen. Das hat dazu geführt, dass sie dort stehen, wo sie sind. Manchmal ist das bei uns auch so. Und in Not ist das Erste, was wir suchen, eine Erklärung. Warum gerade ich? Warum Gott? Und wisst ihr, das ist nicht schlimm. Wir dürfen das tun. Die Psalmisten tun es auch. Die Psalmisten kommen aber auch immer zu dem Punkt, wo sie sagen, aber dir gebührt Ehre und Anbetung. Das heißt, all das, damit dürfen wir und sollen wir sogar zu Gott kommen. Also trau dich ruhig. Aber komm nicht zu mir. Naja, du darfst schon. Aber das ist das Erste, was wir tun sollen. Nicht zueinander kommen und einander das Leid klagen und oh, wie schlecht es mir geht. Komm zu Gott. Und bei ihm darfst du das ablegen. Das heißt, das ist etwas, was wir in unserem Leben, in unserem Alltag immer wieder aufs Neue tun müssen. Und wir tun oft das Gegenteil, nicht in unseren Worten, sondern in unseren Handlungen. Dass wir eigentlich mit unseren Handlungen sagen, das ist ungerecht, was du tust, Herr. Das, was du mir aufbürdest, das ist nicht gerecht. Aber Nehemiah sagt, du bist gerecht. Wo muss ich das immer wieder aufs Neue erkennen und bekennen, dass Gott gerecht ist? Das ist letztendlich etwas, was nur du beantworten kannst und das darfst du mit Gott bereinigen. Ich habe vorhin von der Spannung gesprochen in diesem Text, im ganzen Alten Testament. Die Spannung von Gott ist ein gerechter Gott und er muss richten. Und dennoch ist er gnädig. Wie kann das sein? Die Antwort liegt tatsächlich im Kreuz. Das ist die Antwort, warum Jesus sterben musste. Weil ein gerechter Gott nicht über die Sünden hinwegsehen kann. Das wäre ungerecht. Aber weil er eben auch ein gnädiger Gott ist, ein vergebender Gott ist, ist am Kreuz auch Vergebung. Denn in Jesus wird letztendlich das Wesen Gottes offenbar. Er kommt auf die Erde. Der Maßstab Gottes wird erfüllt. Das heißt, Gott sagt nicht, die Sünde ist nicht mehr so schlimm, sondern Jesus erfüllt diesen Maßstab und er stirbt am Kreuz. Warum? Weil für die Sünde muss bezahlt werden. Und gleichzeitig spricht er dir und mir sein heiliges Leben zu, denn das ist der Grund, warum er knapp 30 Jahre hier auf dieser Erde war. Denn nicht nur sein Tod ist notwendig, sondern auch sein heiliges Leben. Er spricht dir sein heiliges Leben zu und nimmt deine Sünden ans Kreuz und stirbt dafür. Gerechtigkeit und Gnade, das ist der Tausch am Kreuz. Deine Sünde wird getragen und dir wird seine Gnade, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit zugesprochen. Dafür ist ihm aller Dank zu geben. Das ist der Grund, warum der dritte Punkt damit aufhört, dass es heißt, Gottes Gericht bleibt. Denn wer diese Gnade nicht annimmt, der bleibt unter diesem Gericht, weil Gott ein gerechter Gott ist. Und wenn du diese Gnade nicht für dich in Anspruch nehmen möchtest, dann wirst du das Gericht selbst tragen müssen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns Christus zuwenden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das Abendmahl feiern, denn das Abendmahl erinnert uns letztendlich daran, was Christus getan hat. Lasst uns das gemeinsam tun, der Konrad wird uns durchleiten. Ich würde gerne eigentlich mit uns beten, aber ich habe zu lange gebraucht und deswegen mache ich hier einen Cut. Denkt dran, Gott ist gerecht.